Seit fast 6 Jahren gibt es das große Bild. Heute haben wir die 150. Folge und ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Ihnen ganz am Anfang dafür danken, dass Sie diesen Podcast hören, dass Sie uns kommentieren, dass Sie zurückschreiben, dass Sie Themenwünsche haben. Und heute haben wir einen Wunsch entsprochen, den ich selber auch gehegt habe. Wir wollen mal verschiedene Maschinenräume miteinander vergleichen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber ganz herzlichen Dank dafür, dass das große Bild in dieser Form mit dem Private Banking Magazin so lange geben kann an Malte Dreher und Peter Ehlers. Und ich freue mich auf die folgenden Folgen, auf alles, was kommt. Und danke für die vielen Unterstützer aus der Historie, vor allen Dingen Ans Kanalsius, der einer der Geburtshelfer dieses Podcasts war. Und aus der heutigen Perspektive natürlich an Martin Vornweg-Brückner und an Vanessa Blome, die diesen Podcast sehr aktiv begleiten, unterstützen und ermöglichen. Und natürlich allen, die auch als Sponsoren, als Partner diesen Podcast mitgetragen haben. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt lehnen Sie sich zurück. Es gibt wieder eine schöne Folge. Es gibt eine Panel-Diskussion. Etwas, was ich mir in diesem Format wirklich lange gewünscht habe. Und das habe ich mir aufgehoben für die 150. Folge. Übrigens auch für die 151. Viel Spaß. Stammtischatmosphäre in das große Bild. Heute debattieren 3 Maschinenräume miteinander das Aktienjahr 2026, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir lernen 3 aktive Managementansätze kennen und können sie gegeneinander abgleichen. Es sprechen heute Achim Siller von der Bank Pictet, Markus Steinbeiß, Gründer von Steinbeiß Hecker und Achim Sporleder, CIO von Lingor Asset Management.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gemacht sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz. Und
ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist immer noch Christian Hammes, ich bin immer noch Family Officer, Beirat und Treasurer und als Treasurer bin ich ja auch als Portfolio Manager tätig. Aber heute will ich die Panel-Diskussion mit 3 Kapitänen aus 3 großen und erfolgreichen Maschinenräumen führen. Als Controller, als Analyst, aktiver Asset Management Portfolios, in dem Fall sprechen wir über Aktienportfolios. Und ich freue mich, dass wir 3 völlig verschiedene Ansätze kennenlernen, die ein großes Plädoyer dafür sind, das Aktienjahr 2026 aktiv zu managen und eben nicht über die reine Benchmark-Allokation. Und warum ist das so? Weil die Unterschiedlichkeit dieser Portfolios auch dazu führt, dass man, wenn man die Korrelation der Portfolios untereinander misst, sehr geringe Werte rauskommen, erstaunlich geringe Werte, obwohl wir komplett in der gleichen Aktienklasse sind. Und warum die Unterschiedlichkeit dieser Portfolio-Management-Ansätze und die Richtigkeit aller 3 Wege so spannend sind, das werden Sie in diesem Gespräch hören. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, welche 3 Maschinenräume hier aufeinandertreffen. Der erste Maschinenraum wird geleitet von Achim Siller bei der Bank Pictet, Pictet Deutschland. Pictet geht in seiner Ausrichtung einen Weg auf der Suche nach strukturellem Wachstum. Und da bleibt natürlich das Technologie- und KI-Thema in den USA ein ganz entscheidender und sehr großgewichteter Baustein. Und in den Reporting-Gesprächen, ich führe das auch in dieser Panel-Diskussion auf, habe ich viele Details gehört, die begründen, warum das KI-Ökosystem im Portfolio bei Pictet so eine wichtige Rolle spielen. Achim Siller beschreibt aber auch, dass die Volatilität der einzelnen Werte und auch die Fragilität dieses Systems genau beobachtet werden muss und dass um dieses Ökosystem andere Themen allokiert werden müssen, die einen klaren Ausgleich bringen. Nicht so stark auf der Suche nach strukturellem Wachstum, sondern auf der Suche nach Schutz vor einem neuen inflationären Regime ist Markus Steinbeiß, Gründer, Mitgründer von Steinbeiß Hecker hier in München. Sein Maschinenraum ist in diesem Jahr bis dato der erfolgreichste Aktienmaschinenraum in der Performance auf den Aktienanteil von etwa 20%. Er sagt, seine Suche nach antifragilen Anlagen führt ihn unweigerlich ein bisschen weg von den USA und stärker in die Emerging Markets, in Themen, die mit dem Konsum und dem Wachwechsel an der Spitze der globalen Wirtschaft führen. Er bildet in seinem Portfolio ganz klar ab, dass neue Wirtschaftssysteme aufsteigen werden. Wir sprechen über die Emerging Markets. Und in seinem Portfolio habe ich früh Themen und Titel gefunden, die ich erst viel, viel später in anderen Portfolios gefunden habe. Ein sehr, sehr spannender Ansatz, der übrigens dann im Vergleich aller Aktienportfolios, die ich begleite, mit dem Rest der anderen Portfolios die geringste Korrelation hat. Und wir lernen Harald Sporleder kennen. Er ist der CIO von Lingua Asset Management. Er ist zum ersten Mal im großen Bild. Sie werden ihn gleich in ihr Herz schließen, weil er sehr direkt ist und ich liebe das. Harald Sporleder hat einen fundamental getriebenen Value-Maschinenraum bereichert, um Aspekte, die top-down getrieben sind, die vor allen Dingen darauf abzielen, dass Regionen, in denen Unternehmen wirtschaften, glaubhaft politisch geführt werden. Und Sie werden in den Argumentationen von Harald Sporleder viele Aspekte hören, die tatsächlich auf politische Stabilität, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit zurückzuführen sind. Er warnt vor einem technologischen Transitionsschock in den USA, denn das, was die KI-Ökonomie in den USA aufbaut, muss sich ja letzten Endes durch reale Wirtschaftszahlen bewahrheiten. Und kommt das nicht, haben wir durch diese extreme Konzentration in diesem Thema einen Schock, der sich auf viele andere Branchen auswirken kann. Und seine Regionen, die Berücksichtigung finden, liegen dann eben nicht nur in den Developed Markets, sondern die Emerging Markets mit Betrachtungen, die sicherlich sehr außergewöhnlich sind. Und auch davon können wir lernen. Meine Damen und Herren, in diesem Podcast und in diesem Panelgespräch werden viele Themen genannt, die Sie als Anlageberatung missverstehen könnten. Das ist nicht der Fall. Nichts von dem, was wir hier sagen, ist eine Anlageberatung. Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei einem spannenden Gespräch. Wir machen dieses Gespräch heute in Folge 150 mit dem Fokus auf generell mal der Beleuchtung der einzelnen Maschinenräume und setzen unseren Schwerpunkt in die USA, diskutieren dort sehr ausführlich natürlich den Schwerpunkt der amerikanischen Politik, der amerikanischen Zollpolitik und der Ökonomie rund um das Thema KI und Technologie. Und setzen unseren Diskurs dann in der nächsten Woche fort, in Europa, in den Emerging Markets und in anderen Randthemen und setzen dann die Klammer um das gesamte Portfolio-Thema und gehen mal auf die Metaebene und vergleichen die einzelnen Portfolio-Ansätze nochmal. Vielen Dank, dass Sie sich das anhören, vielen Dank, dass Sie das große Bild so lange begleiten und jetzt viel, viel Spaß mit unseren drei Protagonisten. Drei Maschinenräume, vier Perspektiven, viel Spaß. Ich begrüße sehr, sehr herzlich in der 150. Folge Das große Bild. Heute ein Panel. Ich begrüße ganz herzlich, Sie kennen ihn schon, Achim Siller von Pictet. Sie kennen Herrn Markus Steinbeiß von Steinbeiß und Hecker. Und wen Sie noch nicht kennen, ist der Harald Sporleder. Lieber Harald, herzlich willkommen zum ersten Mal im großen Bild.
Vielen Dank.
Wir haben heute eine kleine Panel-Diskussion vor, weil wir Ihnen drei unterschiedliche Maschinenräume zeigen wollen, die auf drei unterschiedlichen Wegen sehr, sehr erfolgreich im Jahr 2025 waren und vor allen Dingen auch eine Perspektive geben wollen für 2026. Und insgesamt wollen wir ein Plädoyer für aktives Asset Management, für aktive Portfolioverwaltung auf Aktienbasis zeigen und Ihnen viele Impulse geben, was man im Jahr 2026 insbesondere zu bedenken hat. Bevor wir das tun, möchte ich aber die drei Diskutanten einladen, sich kurz vorzustellen. Sie werden es auch ein bisschen am Spracheinschlag hören. Sie hören einen Podcast, da sprechen vier Männer. Das wird von der Stimmauseinanderhaltung aber trotzdem funktionieren. Lieber Herr Siller, weil Sie Oxford-Schwäbisch sprechen, weil Sie, Herr Steinbeiß, Oxford-Bayerisch sprechen, weil du, lieber Harald, Oxford-Sachsen-Anhaltinisch sprichst und ich spreche Oxford-Saarländisch. Also wir werden uns alle da gut auseinanderhaltbar machen. Und lieber Herr Siller, darf ich Sie einladen, anfangs mal ganz kurz zu sagen, wie Ihr Maschinenraum eigentlich funktioniert? Also welche Perspektive, top-down, bottom-up, ist in Ihrem Investmentprozess entscheidend, wenn Sie aktive Entscheidungen treffen und sich dadurch bewusst von einer Benchmark distanzieren?
Ja, vielen Dank, Herr Hermes, für die Einleitung. Sie werden es tatsächlich hören, das Oxford-Schwäbisch immer wieder. Wir bei Pictet eine Schweizer Privatbank mit Sitz in Genf, 1805 gegründet, sind ein klassischer Vermögensverwalter mit einem klassischen fundamentalen Ansatz. Was für unsere vermögenden Kunden sehr wichtig ist, das ist insbesondere, wie ich Vermögen langfristig auch über Generationen hinweg investieren darf. Und insofern spielt für uns dieser klassisch fundamentale Ansatz mit einem mittel- bis sehr langfristigen Horizont eine sehr wichtige Rolle. Ein Thema, das wir heute vielleicht nur am Rande streifen, sind Private Assets, ist ein wichtiger Bereich für uns. Aber wir haben eher einen klassisch fundamentalen Ansatz mit einer mittel- bis längerfristigen Ausrichtung.
Und was ich aus der Controller-Perspektive sagen darf, wir werden, wenn wir Ihre Perspektive diskutieren, viel über Wachstum hören, viel über Innovation. Und das ist sicherlich ein Treiber, der in Ihrem Ansatz, auch wenn Sie ihn in Reporting-Gesprächen und auch bei Pitches beschreiben, sicherlich eine wichtige Rolle einnehmen wird.
Absolut.
Lieber Herr Steinbeiß, würden Sie sich kurz und Ihr Haus vorstellen?
Dann schließe ich mich an. Ich bedanke mich ebenso für die Einladung zur Jubiläumsfolge. Eine große Ehre für unser Haus. Steinbeiß & Hecker ist ein Vermögensverwalter, ein unabhängiger Vermögensverwalter. Ich bin einer der Mitgründer und Gesellschafter und CIO, wenn Sie so wollen. Wir sind, ja, ähnlich wie PICT, ein sehr, sehr fundamental betriebenes Haus. Sehr bewertungsorientiert. Ich würde uns jetzt nicht als dogmatischer Value-Investor bezeichnen, aber wir haben eine Bewertungsorientierung, sind international ausgerichtet und in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Top-Down-Haus geworden. Das ist nicht einer Philosophie geschuldet, sondern dem geschuldet, wie sich die Realwirtschaft und dann im Gefolge auch die Kapitalmärkte entwickelt haben. Wir haben Kolleginnen und Kollegen an Bord, Fondsmanager, die sehr, sehr stark bottom-up getrieben sind. Insofern ist es eine Symbiose, wobei, wie erwähnt, das Gewicht immer mehr in den vergangenen 2-3 Jahren auf die Top-Down-Ebene gewechselt ist. Das muss nicht so bleiben. Momentan ist es so. Und insofern würde ich uns als bewertungsorientierter Vermögensverwalter bezeichnen, der sehr, sehr stark die Veränderungen, denen wir gegenüberstehen an Kapitalmärkten, ins Auge sieht, sich dementsprechend auch anpasst und nicht nach altem Verhaltensmuster agiert. Das Ziel für uns und für unsere Mandanten muss es sein und wird es, das Kapital zumindest real in dieser Dekade zu erhalten, wenn möglich mehr. Aber das ist so mal die Basis, auf der wir aufbauen und nach dem wir auch streben.
Und wenn ich das aus der Controller-Perspektive wieder kommentieren darf, Ihr Anspruch, das Kapital zukunftsweisend zu erhalten, basiert auch natürlich auf einem großen Element, das auf den Inflationsschutz zurückgeht und auch in gewisser Weise einer Emanzipation von den USA, das ist zumindest meine Wahrnehmung, werden wir darauf zu sprechen kommen, wie man sozusagen dem Umstand Rechnung trägt, dass die Rolle der USA in der Weltwirtschaft sicherlich eine im Wandel ist und nicht so wie rückblickend in den letzten 30 Jahren. Lieber Harald, wir duzen uns, wir kennen uns schon lange, du hast von mir ein Dividendenportfolio geerbt. Ich weiß, es geht ihm gut, gut, dass du es adoptiert hast. Ich lade dich herzlich ein, Lingua Asset Management vorzustellen und den Investmentansatz.
Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, lieber Christian. Ja, Lingua Asset Management, ich bin ja wahrscheinlich the new kids on the block, weil ich bin erst seit 3 Jahren, exakt dem heutigen Tag, CIO von Lingua. Lingua ist durch eine etwas schwierige Zeit in den Jahren zuvor gegangen, gerade auf der Performance-Ebene. Und die Hauptaufgabe in den letzten 3 Jahren war es, diesen value-basierten Bewertungsansatz in der Art und Weise zu reformieren, dass wir mit unserem aktiven Aktienansatz auch wettbewerbsfähig sind. Vielen ist vielleicht der Bewertungsansatz von Frank Lingo in der Form bekannt, dass der Name Chico dafür verwandt wurde. Wir haben das etwas mit einer weiteren Komponente erweitert, mit einer KI-Komponente, denn wir können Und ich denke, da stimmen wir hier alle überein, nicht ignorieren, dass außerhalb der Bewertung noch zahlreiche andere Faktoren in den Weltmärkten die Aktienkurse bestimmen. Und um das machen zu können, gerade in der Komplexität der Märkte, hilft uns die KI sehr weit. Und wir freuen uns auch darüber, dass dieser KI-Ansatz uns dabei geholfen hat, die Performance nicht nur zu stabilisieren, sondern auch in der Breite der Produktpalette ein sehr, sehr attraktives Alpha zu generieren. Das ist aber nur dann möglich, wenn wir eine Kombination schaffen aus Top-Down und Bottom-Up. Wir nennen das entweder Quantamental oder wir sind ein hybrider Investor. Vorne steht die Maschine, sehr starke Screenings, aber am Ende steht der Portfolio-Manager, der durch gezielte Aktienauswahl ein intelligentes Portfolio zusammenstellen soll. Vielen Dank.
Wenn ich das noch ergänzen darf, Zahlen. Viele, viele Zahlen, viele Filter. Und wenn das jetzt durch KI ergänzt wird, und ich habe kürzlich mit einem Kollegen von Ihnen, Herrn Siller, von Pictet Asset Management ein Interview hier geführt über den Einsatz von KI im Portfolio Management, über einen Ansatz, der versucht, die Benchmark zu schlagen, aber insgesamt sehr benchmarknah ist, dann lernen wir ja, glaube ich, noch ganz andere Perspektiven kennen. Vielen, vielen Dank Ihnen allen, dass Sie da sind. Lassen Sie uns vielleicht mal ganz kurz zurückblicken, bevor wir nach vorne schauen. Es gab im Jahr 2025 viele Ereignisse, die vielleicht vorhersehbar waren, weil wir wussten, Donald Trump wird Präsident. Vielleicht war diese Wellenbewegung, die wir zwischendurch mal gesehen haben, und auch der Einfluss, der gefühlte Einfluss auf Kapitalmärkte, ein bisschen antizipierbar. Aber wenn ich zurückdenke an das Jahr 2024, wenn wir 12 Monate zurückgehen, dann haben wir, glaube ich, alle eine recht stabile Fortsetzung dessen erahnt und erhofft, was im Jahr 2024 passiert ist. Das ist aber so nicht gekommen. Herr Siller, darf ich Sie fragen, was hat Sie denn im Jahr 2025 bislang am meisten überrascht? Wo gab es Ereignisse und vielleicht auch die Reaktionen der Märkte auf diese Ereignisse, die für Sie wirklich überraschend waren, dann auch schwer zu handhaben waren?
Hm. Ja, Sie haben es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht schon, Herr Hermes. Wir sind natürlich ins Jahr gestartet, 2025, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat die Vorjahre 23, 24, so diese Technologiehossen letztendlich so ein bisschen weitergeschrieben und letztendlich auch erwartet, dass wir mit einem starken US-Dollar, mit einer starken US-Wirtschaft ins Jahr gehen dürften. Dann kam Herr Trump, Sie haben es erwähnt, mit diesem OBBA, also mit diesem Big Beautiful Bill, wo man versucht, nochmal Steuersenkungen reinzunehmen. Was man ein bisschen außer Acht gelassen hat, das war Europa. Europa war die letzten Jahre tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt worden. Die Märkte waren immer günstig, aber was uns eigentlich gefehlt hat, war so der Katalysator für Europa. Und diesen Effekt dann mit den Bundestagswahlen, die wir dann gesehen haben, sagen wir mal, und dem Herausnehmen der Schuldenobergrenze um diesen angekündigten Investitionsprogramm, haben wir plötzlich so eine perfekte Mischung für Europa gesehen, dass man sagt, okay, da haben wir den Katalysator für Märkte, die extrem günstig sind. Und so diesen unglaublichen Aufschwung im ersten Quartal, den haben wir so nicht unmittelbar auf der Uhr gehabt. Dann war es allerdings auch spannend, wenn man dann sieht, so mit diesem Liberation Day Anfang April, wo man dann dachte, die Amerikaner haben es dann vollends oder haben sich dann vollends in der Gunst dann vollends rausgenommen. Ab diesem Zeitpunkt liefen die US-Märkte dann wiederum deutlich besser als Rest Europa. Insofern kann man sagen, Stand heute, es ist insgesamt ein gutes Jahr rückblickend, aber die Entwicklung, dass Europa hat das erste Quartal dominiert und dann eigentlich ab Liberation Day, ich sag mal, die USA und Asien dann stärker gehen, hat man so nicht unmittelbar auf der Uhr, haben es dann aber versucht, dann relativ schnell auch in den Mandaten nachzuziehen.
Mhm. Herr Steinbeiß, bei Ihnen ist diese Frage, ob Sie jetzt einen beträchtlichen Anteil Ihres Vermögens in den USA allokieren oder in Europa, insofern ein bisschen aufgeweicht, weil Sie mit Ihrem Ansatz, das sehe ich so aus meiner Perspektive schon, sehr stark unterwegs sind in die, Sie mögen den Begriff nicht, in die Emerging Markets. Sie diversifizieren etwas globaler. Gab es bei diesem Schritt oder bei dieser Bewegung aus Ihrer Sicht große Überraschung, die Sie selbst dann auch nur schwer handhaben konnten?
Überraschung, jein. Als die gesamte Community, der gesamte Markt den US Exceptionalism gefeiert hat, haben wir begonnen, uns nach Alternativen umzusehen, verstärkt nach Alternativen umzusehen. Und die zwei Alternativen, die sofort ins Auge stechen, sind Europa. Das Bewertungsargument ist gefallen, das ist auch de facto präsent. Und auf der anderen Seite die asiatischen Märkte. Wir haben uns damals für die asiatischen Märkte entschieden, weil wir hier eine ökonomische Nachhaltigkeit sehen, Standardfaktoren vorfinden, die ein zukunftstragendes Wachstum ermöglichen. Das sehen wir in Europa nicht, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Also insofern ist der europäische Aufschwung an den Kapitalmärkten eher positionierungsgetrieben. Er ist auch bewertungsgetrieben, keine Frage, aber das internationale Kapital hat Europa, ich möchte fast sagen, jahrelang links liegen gelassen. Und insofern gibt es Aufholeffekte. Was sich leider nicht verändert hat, ist eine Verbesserung der Standardfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit dieser Ökonomien. Und wenn Sie mich fragen, was mich sehr, sehr stark wundert, ist das Faktum, dass der Euro sich in dieser Gemengenlage sehr, sehr stark ambitioniert hält. Das mag mit Kapitalströmen, mit Repatriierungen zu erklären sein. Ökonomisch ist es nicht zu erklären zum jetzigen Zeitpunkt. Und insofern, ja, das ist eine Entwicklung, die uns in diesem Ausmaß überrascht, die wir aber auch nicht als trendfähig einstufen. Und insofern, ja, also der Rückzug aus den USA nicht komplett, sondern in Teilbereichen ist bei uns so vollzogen worden, dass wir uns in die, ja, Sie haben es gesagt, in die Emerging Markets bewegt haben. Ich mag diesen Ausdruck wirklich nicht, denn das sind die neuen Industrieländer. Aber auf jeden Fall haben unsere Portfolien eine höhere Gewichtung in Asien erhalten in den letzten ein, zwei Jahren. Und insofern ist diese Überraschung mit dem etwas stärkeren Euro für uns jetzt nicht positiv oder negativ auszulegen in den Mandaten. Es ist halt eine Erscheinung, die vielleicht nicht rational sofort oder ökonomisch nicht sofort erklärbar ist.
Harald, gab es bei euch in euren globalen Ansätzen große regionale Reallokationen, als diese Dinge passiert sind? Also habt ihr aktiv auf das, was dann wahrnehmbar war, reagiert und bewusst reagiert? Und war das am Ende des Tages richtig?
Also vielleicht greife ich die Frage in einer etwas anderen Art und Weise auf, Christian. Ich glaube, wir alle haben gelernt, dass diese Kapitalmärkte eine hohe gesellschaftspolitische Veränderung erlebt haben in den letzten Jahren, gerade oder insbesondere seitdem Trump wieder an der Macht ist. Ich glaube, hier wird auch teilweise in einigen Regionen mit dem Feuer gespielt, ohne dass wir das natürlich an den Kapitalmärkten merken. Daher wird die Top-Down-Komponente, die Herr Steinbeiß angesprochen hat, immer wichtiger und auch immer schwieriger. Wir sehen das heute am Beispiel von Brasilien, einer der besten Kapitalmärkte in Landeswährung year to date. Und wer hätte das am Jahresanfang erwartet mit den höchsten Zöllen, die Trump ausgesprochen hat? Heute hat er sich überlegt, die werden 180-Grad-Wendung gleich mal wieder einkassiert. Oder für meine Lieblingswirtschafts- oder Außenministerin, Frau Annalena Baerbock, 360 Grad. Daran sehen wir aber, wie schwierig die Kapitalmärkte geworden sind in ihrer Prognostizierbarkeit. Für uns bedeutet das allerdings auch, einige Parameter haben nach wie vor Bestand. Das ist Gewinnwachstum und Bewertung. Bei der Bewertung haben wir eins gelernt, eigentlich seit 15 Jahren, die Amerikaner werden immer teurer. Das können wir jetzt natürlich kritisieren, aber wir sehen auch, zumindest für 25, die Amerikaner haben höheres Wirtschaftswachstum oder ein höheres Gewinnwachstum, wird getrieben durch einige wenige, nicht in der Breite, auch nicht unbedingt was Neues. Aber, und da stimme ich Herrn Steinbeiß uneingeschränkt zu, die Emerging Markets holen auf. Und das könnte, sollte, und da bin ich auch zutiefst überzeugt, wird das bestimmende Investmentthema für die nächsten 10, 15, 20 Jahre sein.
Dann haben wir was vor uns. Aber vielleicht lassen Sie uns dann zu Beginn mal über die Frage sprechen, was wir für Lehren ziehen können. Also wir haben jetzt gerade schon abgewogen, inwieweit Top-Down und Bottom-Up harmonieren. Und vielleicht ist das auch nicht starr zu sehen, dass ein Prozess automatisch jetzt stark Anlageentscheidungen getrieben durch fundamentale Bottom-Up-Perspektiven oder durch irgendwelche Ereignisse, die von oben kommen. Aber wenn wir auf über 2026 nachdenken, wir haben ein Präsidentschaftsjahr von Donald Trump, in dem er seine Midterms vorbereiten muss. Er muss eigentlich seine Politik jetzt festzementieren. Wir werden in Europa politisch gesehen viele Bewegungen haben, die gegen den Extremismus kämpfen, die beweisen, dass sozusagen die klassische mittige Demokratie in vielen Staaten nach wie vor die Politik für die meisten Menschen liefert. Und wir werden sehen, das ist zumindest jetzt meine bescheidene Prognose, dass sich die Isolation Russlands aus dem Kreis des globalen Südens oder der BRICS-Plus-Staaten, oder wie man immer das auch abgrenzen möchte, nicht gelungen ist, sondern dass dort eben ein Wirtschaftsraum entsteht, der immer stärker wird, unabhängig von dem, was wir moralisch über das denken, was Russland oder andere Staaten tun. Und wir müssen das in irgendeiner Form handhaben. Wird denn, Herr Siller, Ihr Prozess in der Vorausschau und als Konsequenz aus dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben und was Sie im Maschinenraum entscheiden mussten, sich verändern?
Ich würde sagen, ja und nein. Ich glaube, der Harald Spohle, der hat es gerade erwähnt, nach Herr Steinbeis, was wir suchen, Sie hatten es auch eingangs erwähnt, ist, sagen wir mal, strukturelles Wachstum. Nennen Sie es Quality Growth oder wie auch immer, also strukturelles Wachstum. Das ist in das, was wir gerne investieren. Und jetzt mal ein Beispiel in den, ich sag mal, USA, haben wir jetzt auch ein paar Mal gehabt. Natürlich war die Entwicklung der letzten Jahre getrieben von einer Handvoll Werten, aber ich sag mal, das Ergebnis inzwischen ist natürlich, und das macht zum Beispiel eine US-Prognose so unglaublich schwierig. Das ist ungefähr ein Drittel der US, ich sag mal, des US-Index der Gewichtung hängt im weitesten Sinne an diesem Technologiesektor. Wenn Sie die gesamte US-Wirtschaft nehmen, ist die Hälfte des Wirtschaftswachstums hängt im weitesten Sinne an diesen KI-Themen dran. Das heißt, wenn wir es jetzt schwarz-weiß für die USA machen, nächstes Jahr, wenn diese Tech-Thematik für nächstes Jahr läuft, dann läuft auch USA unverändert, beziehungsweise die Werte. Ein ähnliches Thema haben wir in China im Übrigen, kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, wo, sagen wir mal, der Inlandskonsum viele Bereiche echt problematisch sind, oder in den USA, wo viele Branchen, das Scott Bessent, der Finanzminister, hat es die Tage erwähnt, viele Bereiche der US-Wirtschaft in der Rezession sind, nur sehen sie das nicht, weil, ich sag mal, das Thema einfach von einer Handvoll Themen überlagert wird. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Ansatz ändert sich nicht, nur strukturelles Wachstum. Und da bin ich bei Ihnen, das wird sich verschieben. Und auch wenn wir vielleicht später nochmal auf die Schwellenländer oder neuen Industrieländer zu sprechen kommen, wenn Sie heute Studien nehmen, allein wenn Sie das Wachstum so halbwegs nach vorne, brauchen Sie gar keine mutigen Annahmen treffen, dann ist in 2030 Indien die drittgrößte Volkswirtschaft. So, und dann können Sie schlecht sagen, wenn ich langfristig in strukturelles Wachstum investieren will, dass Sie sagen, diese Themen interessieren mich alle nicht. Sondern das ist genau das, was wir suchen, strukturelles Wachstum. Und das wird sich verschieben. Da bin ich 100% bei.
Oder das Narrativ, dass eine BASF ihre globale Umsatzverteilung natürlich auch aus den Emerging Markets bezieht, wird als Narrativ für ein europäisch-amerikanisches Portfolio, wie wir es ja ganz oft sehen, dann wahrscheinlich auch nicht mehr
zu kurz
vollständig tragen. Ja, Herr Steinbeis, gibt es aus Ihrer Sicht in Anführungszeichen Anpassungsbedarf im Investmentprozess, andere Blickwinkel für Ihre Entscheidungsfindung nach dem, was wir in diesem Jahr erlebt haben?
Nicht nur dieses Jahr, sondern das ist eine Entwicklung, die ja schon länger währt. Letztendlich seit 2021, wenn wir so wollen, also in dem Jahr nach Corona. Wir hatten das mal beschrieben zum damaligen Zeitpunkt als tektonische Verschiebungen, nämlich Einflussfaktoren, die sich diametral von den Einflussfaktoren der vergangenen Jahrzehnte unterscheiden, sowohl auf monetärer, aber auch auf politischer Ebene, geopolitischer Ebene. Das heißt, der Übergang von einer eher deflationär geprägten Dekade oder mehreren Dekaden im Zuge der Globalisierung in ein inflationäres Umfeld auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Übergang von einer unipolar geprägten Welt mit einem Hegemon und einer Leitwährung in eine multipolare Welt. Und das sind insbesondere das Erste, sind Entwicklungen, die, möchte sie nicht als historisch bezeichnen, aber die Brüche vollziehen, die eine Kapitalmarktstruktur verändern, die Einflussfaktoren verändern. Das wäre an sich kein Problem und das wäre auch ganz normal, wenn nicht die monetäre Dekade, die hinter uns liegt, derart intensiv und derart lang gewesen wäre. Das heißt, alle, die wir jetzt in diesem Beruf sind, die treuhänderisch Vermögen verwalten, kennen nur ein Umfeld. Wir mussten uns über Jahrzehnte in einem deflationären Umfeld mit Schocks behaupten, aber nie in einer inflationären Umgebung. Und wie wir alle wissen, sind die Favoriten in beiden Szenarien in beiden Universen andere. Wie wir heute konstatieren, ist die Tatsache, dass ja aufgrund der, wie gesagt, der Intensität dieser Anomalie der vergangenen Jahrzehnte die Positionierungen in den Vermögensstrukturen extrem einseitig sind. Mit einer deutlichen Übergewichtung an zinssensitiven Assets, ob das jetzt Anleihen sind, ob das Immobilien sind, ob das zinssensitive Strukturen im Aktienmarkt sind. Und wir haben alle Gesetzmäßigkeiten gelernt und sind mit denen über Jahre groß geworden, die sich aber in einer inflationären Umgebung so nicht darstellen lassen. Beispiel, das berühmte 2-Asset-Klassen-Portfolio, Aktienanleihen, basierend auf der Annahme, dass es hier eine negative Korrelation gibt. Die gibt es auch, aber nicht in einem inflationären Umfeld. Das hatten wir 2022 deutlich erlebt, das werden wir weiter erleben. Wir haben auch gesehen, dass in den vergangenen Jahrzehnten es extrem schwierig war, Indizes zu schlagen, weil Indizes in einer gleichbleibenden Umgebung über Jahre lang immer konzentrierter wurden. Das heißt, wie Herr Sporlinger sagte, Value Investing wurde viele, viele Jahre nicht honoriert vom Kapitalmarkt. Es ging einfach um Momentum, um Growth. Bewertungsseiten waren zu vernachlässigen. In Zeiten von Umwälzungen ändert sich das. Ein Index ist ja immer eine Rückschau auf die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Also ein Rückblick. Wenn sich das Umfeld nicht verändert, sowohl das monetäre als auch das politische, dann ist es nicht nur ein Rückblick in die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, sondern auch eine Perspektive nach vorne. Wenn sich's aber verändert, dann ist es keine Perspektive. Insofern gilt es, sich zu verändern, den neuen Gegebenheiten Rechnung zu zollen, neue Wachstumstreiber zu finden, aber vor allen Dingen neue antifragile Anlageklassen zu finden. Anlageklassen, die in der Lage sind, die altbekannten sicheren Häfen, US-Staatsanleihen, US-Dollar, in der Vergangenheit zu ersetzen. Das ist nicht die eine Anlageklasse, die die Anleihen ersetzt oder den US-Dollar ersetzt, sondern es ist eine Komposition aus verschiedenen Dingen. Und das wird es in den nächsten Jahren schwierig machen, eine ähnliche Risikostruktur in ein Vermögen zu strukturieren, wie es beispielsweise das berühmte 60-40-Portfolio innehatte. Und das wird unsere Aufgabe sein. Dazu ist Aktivität gefragt. Nicht nur Aktivität in der Anordnung von Anlageklassen, also in der Asset Allocation. Das hatten wir in der Vergangenheit ja immer wieder vollzogen. Es gab Phasen, wo es opportun war, höhere Aktienquoten zu fahren, und es gab Phasen, wo es eben nicht opportun war. Aber wenn man aus einer defensiven Struktur wieder in eine starke Aktienposition zurückgekehrt ist, ist man immer in die gleichen Strukturen zurückgekehrt. Letztendlich in strukturelles Wachstum, Growth, letztendlich auf Indexbasis, also nahe dem Index. Das wird sich ändern, das hat sich in Teilbereichen in den letzten Jahren verändert, wird sich aus unserer Sicht noch deutlich verändern und insofern wird es sich in den nächsten Jahren zeigen, wer in unserer Branche das Wort aktiv auch wirklich verdient hat. Und zwar nicht nur in der Asset Allocation in Bezug auf Anlageklassen, sondern in Bezug auf Regionen, in Bezug auf Währungen, in Bezug auf Style, also und Branchen innerhalb der Anlageklassen, sowohl was die Anleihen, aber vor allem was die Aktien betrifft. Ja, und insofern ist es ein Umfeld, das aktives Management, aktive Vermögensverwaltung eher begünstigen wird, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten erleben mussten.
Das war die Grundsatzrede und vielen Dank dafür und baut die ideale Brücke zu der Aufgabe, die Harald bei Lingo gelöst hat. Wenn ich das grob so zusammenfassen darf und korrigiere mich, Harald, wenn das falsch ist, Lingo war natürlich extrem fundamental und bottom-up getrieben und ich glaube, dass die Perspektive und die Einführung einer größeren Würdigung der Top-Down-Ebene jetzt vor dir liegt. Und wie hast du sozusagen fortgeschrieben, was uns oder was auch euren Investmentprozess in diesem Jahr herausgefordert hat und was sind die Schlüsse für die Zukunft daraus?
Ich würde es vielleicht mit drei Punkten zusammenfassen. Wir müssen alle akzeptieren, ich glaube, wir hier in dem Kontext werden das auch bejahen, Geld kennt keine Moral. Geld geht immer an den Punkt, wo der höchste Return zu erwarten war oder zu erwarten ist. Das haben wir dieses Jahr wieder gesehen, mit welchen Branchen, mit welchen Titeln wir besonders Geld verdient haben, gerade im Umfeld der ESG-Mania, die wir durchaus hier in Europa gesehen haben, mussten wir akzeptieren, dass ganz andere Sektoren die Outperformance generiert haben. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es ist hart, aber wir sind alle, glaube ich, sehr gerne in unserem Heimatland und leben gerne in unserem Heimatland. Aber wir müssen, glaube ich, in Deutschland als auch Europa eins akzeptieren. Das ist hart und schwer, aber wahrscheinlich hatte Europa seine 250 Jahre. Seit der Französischen Revolution, seit der industriellen Revolution haben wir einen riesen Wirtschaftswachstum hingelegt. Und so langsam beginnen wir zu akzeptieren, dass andere Regionen diese Funktion übernehmen. Das hat was damit zu tun, dass eine Gesellschaft satt geworden ist. Ich glaube, das können wir durchaus für Europa unterschreiben. Und wir wissen, dass andere Regionen hungrig sind, als auch ihre Infrastruktur aufbauen müssen, um ihre wachsende Bevölkerung zu ernähren und auch glücklich zu machen. Ja, wenn wir nur dran denken, Indien wurde erwähnt, Indonesien, 300 Millionen Einwohner, das sind alles riesige Regionen. Das ist auch die Überzeugung, wo das Wachstum herkommen wird in Zukunft. Und der dritte Punkt, und der ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig. Wir sehen in den Kapitalmärkten einen Kampf zwischen Demokratie und Dogmatismus. Wir sehen in den großen Regionen der Welt keine demokratischen Züge mehr. Das sind reine diktatorische, dogmatische Züge. In dem Kapital ist es offensichtlich egal. Es zahlt dafür weniger oder mehr, je nachdem, welche kapitalistischen Züge von diesen politischen Führern umgesetzt werden. Und das ist für uns alle die größte neue Herausforderung, um in der richtigen Region mit den richtigen Titeln unterwegs zu sein und hoffentlich das politische Backing zu bekommen, damit die Unternehmen, die dort ansässig sind, auch in der Lage sind, die entsprechenden Wachstumszahlen zu generieren. Und diese drei Parameter sind unheimlich anspruchsvoll in der Prognose und in der Umsetzung unserer Portfolios.
Und wahnsinnig spannend. Und weil wir uns jetzt quasi in diese Ecke hinein diskutiert haben, eine letzte Frage, bevor wir uns auf die USA konzentrieren als erste Region und diskutieren, was da vor uns steht. Glauben Sie, dass die geopolitische Verschärfung, die vielleicht vor uns liegt, vielleicht wenn China irgendwann mal nach Taiwan greift, es gibt andere Szenarien, die das auslösen könnten, dass es für europäische oder amerikanische Pensionskassen erschwert oder verunmöglicht wird, dass wir im globalen Süden investieren, weil diese Regionen politisch gesehen, moralisch für uns nicht investierbar gemacht werden sollen. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Szenario, Herr Siller?
Ja. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz sogar einen Schritt zurückgehen. Vielen Dank, was Harald Spohleder sagte. Ich glaube, wenn man sieht, wie Politik und Industrie, China ist ein gutes Beispiel, die USA inzwischen ein exzellentes Beispiel. Wir sind nochmal zurück, wie wir groß wurden. Wir kommen aus dem Liberalismus, so Marktliberalismus in Amerika vielleicht ausgeprägter als hier, aber ich sag mal, ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich auch in Europa stellen müssen, ist schon, dass ich sag mal, wenn Europa hier langfristig bestehen will, dass ich auch eine Art europäische Industriepolitik letztendlich benötigen will. Ob ich das jetzt mag oder nicht, aber sagen wir mal in diesem Umfeld zu sagen, wir tun so und halten uns da politisch aus allem raus und jedes Land macht für sich. Wir haben es ein paar Mal erwähnt, wir haben relativ schwierige Voraussetzungen, auch was Demografie etc. betrifft. Und wenn wir in diesem Wettbewerb bestehen wollen, dann brauchen wir sicherlich mehr Industriepolitik, als wir das in der Vergangenheit hatten. Deutschland, wenn man jetzt so will, kauft sich mit diesem Schulden, mit dem Herausnehmen der Schuldenobergrenze, mit dem Investitionsprogramm vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre, kaufen uns da Zeit, Wachstum, die wir auf Kredit finanzieren, aber dann muss mehr kommen, um in diesem Setup bestehen zu wollen. Und jetzt haben wir schon, ich sag mal, als PIPT diesen Nachhaltigkeitsgedanken, der für uns schon auch wichtig ist, aber was Harald auch sagte, ist so diese Investitionsbereitschaft, letztendlich strukturell in Wachstum zu investieren. Ich sehe das für große Teile des Marktes, die wollen letztendlich strukturelles Wachstum. Und das Geld, und das ist, sagen wir mal, der Vorteil für Vermögensverwalter, das Geld wird letztendlich da allokiert, wo strukturell Wachstum stattfindet. So, und wenn es morgen der Süden ist, dann geht es morgen in den Süden. Wenn es heute US-Tech ist, dann geht es heute in US-Tech oder in chinesischen Technologiewerte. Da schreibe ich so mit.
Herr Steinbeiß, wenn es tatsächlich diese sogenannte Verunmöglichung gäbe, in den globalen Süden frei zu investieren, das wäre schon schwierig für Ihren Ansatz.
In der Tat, das wäre für den Westen insgesamt schwierig, weil wir dann die Wachstumsregionen dieser Welt ausklammern. Wir klammern aber nicht nur die Wachstumsregionen dieser Welt aus, sondern wir klammern auch eine Region mit bereits sehr, sehr hoher Substanz aus. Wie wir alle wissen, nach Kaufkraftparitäten erwirtschaften die Länder des sogenannten globalen Südens 70% des globalen Bruttoinlandsprodukts. Das waren Mitte der 90er Jahre 30%. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist nicht nur Wachstum, es ist schon sehr, sehr hohe Substanz. Während unsere Substanz geringer wird, weil wir insbesondere in Europa seit Jahren von Substanz leben, wird sie dort größer. Und insofern würden wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass dass der Wohlstand im Westen sinkt. Ich denke aber, dass ich möchte das überhaupt nicht ausklammern. Man kann ja fast keine politische Entscheidung mehr ausklammern, nach dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Ich denke mir aber, dass die Begründung eher auf der anderen Ebene zu finden sein wird, zumindest in den nächsten Jahren, nämlich geht's um Kapital, um den Kampf um Kapital. Das heißt, wie kriegen wir unsere westlichen Wohlfahrtsstaaten finanziert, wenn die Finanzierung nicht mehr die altbekannten Kreditgeber in dem Ausmaß sicherstellen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir erleben es ja bereits in den USA, dass die US-Administration jeden Stein umdreht, um Geld zu generieren. Und Ähnliches ist in Europa zu erwarten, auch in Japan beispielsweise. Wir sehen schon zig Diskussionen bezüglich Deregulierung des Bankensektors, um Staatsanleihenkäufe zu erleichtern. Wir sehen die Diskussionen um das Pensionskassensystem der jeweiligen Länder dazu zu bringen, mehr inländisch zu investieren, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenbasis. Man kann sich in dieser Schuldenspirale, in der wir uns befinden, Kapitalverkehrskontrollen, die Sie ja implizit andeuten, Herr Hames, sehr, sehr gut vorstellen. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt, auch nicht die nächsten 2-3 Jahre, aber das ist eine Perspektive, worauf es durchaus hinauslaufen kann aus unserer Sicht. Denn es geht um die Finanzierungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand, die immer schwieriger wird. Das war jahrzehntelang kein Problem bei stetig sinkenden Zinsen. Das wird es jetzt A, aufgrund der inflationären Entwicklung und B, aufgrund der Zurückhaltung von Investoren, sprich Anleihenkäufer. Und insofern ist eine Situation entstanden, die für den Westen höchst, höchst unangenehm ist.
Harald, glaubst du, dass das Szenario kommt mit der Kapitalverkehrskontrolle oder der Einschränkung der Investierbarkeit an Südens aus europäischer oder amerikanischer?
Also wenn wir Kapitalverkehrskontrollen bekommen, das wäre eine Katastrophe für die Kapitalmärkte in der fragilen Situation, in der wir uns eh schon befinden. Ich hoffe, dass sich die klugen Leute, die durchaus als Berater den Politikern zur Seite stehen, dieses Instrument erst gar nicht erst befürworten, weil das hat solch immense Verwerfungen auf den Währungsmärkten, dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, wo das ganze Spiel endet. Aber eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche, es ist ein Tanz auf Messerschneide, den die Kapitalmärkte, die Politiker der führenden Wirtschaftsnationen hier führen. Sie versuchen quasi alle Bälle in der Luft zu halten, egal ob das die Aktien, Rentenmärkte, Währungsmärkte sind. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass der ein oder andere Ball mal runterfallen wird. Und das macht mir Sorgen, weil niemand von uns in der Lage ist, zu prognostizieren, was die Multiplikatoreffekte dann sein werden. Wir wissen aber eins, dass wir brutal viel Liquidität in den Märkten haben. Und Liquidität ist immer gut, wenn es steigt, wenn es fällt, ist eine Katastrophe. Und das macht mir persönlich große Sorgen. Und wenn nach der politische Eingriff käme in Form von Kapitalverkehrskontrollen, das würde dann den Sack zumachen in negativer Hinsicht. Ja. Ich hoffe für uns alle, dass der globale Süden eine Investitions- und Renditemöglichkeit bleibt, vor dem Hintergrund, dass wir für die nächsten Jahrzehnte das Weltwirtschaftswachstum in dieser Region haben werden.
Vielen Dank. Und dann diskutieren wir doch mal die einzelnen Bälle, die in der Luft sind, und schauen mal, welcher zuerst runterfallen könnte. Da möchte ich Sie einladen, den Blick nach Amerika zu richten. Natürlich, wir fangen mit dem oder den Elefanten im Raum an. Und was wir aus den vergangenen Monaten und dem Jahr 2025 mitgenommen haben, ist, dass es dort eine aggressive Zollpolitik gab. Heute kann man sagen, die war überhaupt nicht überraschend, die war angekündigt, das war Wahlkampfthema. Vielleicht auch diese erratischen Sprünge waren zu erwarten. Wir kennen Donald Trump als Präsidenten schon. Was aber tatsächlich ganz klar sich materialisiert hat, ist eine Befürchtung, die diffus schon vor einem Jahr im Raum stand, nämlich die steigende US-Verschuldung und auch die Zinslast der USA durch die großen Neuverschuldungen, die im ersten Halbjahr in den USA anstanden. Und wenn man sich sozusagen diese US-Zollpolitik auch als Einnahmequelle betrachtet und als Unsicherheitsfaktor und auch die steigenden US-Schulden, dann hat das natürlich in irgendeiner Form auch Auswirkungen auf das Währungsverhältnis oder auf die globale Dollarstärke und das Währungsverhältnis Euro-Dollar. Das haben wir schon angesprochen. Herr Siller, in dieser Gemengelage, sind denn aus Ihrer Sicht da von diesen volkswirtschaftlichen Themen und Fragestellungen noch große Fragezeichen offen, wenn wir das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, noch einordnen sozusagen in das Spannungsfeld, dass wir in den USA mit sinkenden Zinsen rechnen und viele rechnen wollen, rechnen müssen, damit wir vielleicht, darüber sprechen wir auch noch, die aktuellen Bewertungen dort rechtfertigen, aber das ist ja ein Treiber und Stabilisator. Und wenn die Zinssenkungen nicht kommen, man ja durchaus daran zweifeln kann, dass die Wachstumserwartung, Harald Spohrlet hat es angesprochen, die Wachstumserwartungen, die in den USA deutlich höher sind als in Europa, dass die dann sozusagen im Risiko stehen.
Wir haben das mit dem schmalen Grat jetzt ein paar Mal diskutiert und das, ich glaube, alle, wie wir hier sind, lieben das, was wir tun, aber man sieht auch so ein bisschen die Herausforderung. Vielleicht eins zurück. Der US-Dollar, vieles, was dann im ersten Halbjahr, und das muss man auch sagen, wir haben eine Korrektur im ersten Halbjahr 25 gesehen, da müssen wir fast 50 Jahre zurückgehen, bis wir mal so ein erstes Halbjahr gehabt haben, Euro-Dollar, so eine Dollarschwäche. So jetzt kann man sagen, viel zu viel bepreist und Kaufkraftparitäten, das haben uns die Volkswirte, ich glaube, über 10 Jahre vorgerechnet, dass der Dollar schwächer gehen müsste. 10 Jahre hat es keinen interessiert. Dieses Jahr hat sich dann materialisiert. Jetzt, was bleibt nach vorne? Gefühlt haben alle Banken, die irgendwie den Dollar okay drin hatten in den Prognosen, haben inzwischen, also zumindest der Konsens, den ich sehe, ist, dass alle von einem schwächeren Dollar ausgehen. Diese Zinssenkungsdiskussion, gibt's eine Menge Diskussion, das Mandat bei der Fed von Herrn Powell endet im Mai. Man geht mehr oder weniger unisono davon aus, dass der nächste Fed-Governor, der kommen wird, ich sag mal, Herrn Trumps Ideen, was niedrigere Zinsen betrifft, tendenziell eher unterstützt, als es vielleicht Herr Powell tut. Und dann wird es spannend, weil es ist schon so, ich sag mal, das Thema ist dann Kredibilität. Erstaunlicherweise haben wir das viel diskutiert, als Herr Trump Herrn Powell ein paar Mal angeschossen hat öffentlich. Zuletzt ist es eher ruhig geworden, aber das Thema wird dann im Frühjahr wieder aufkommen. Und wenn die Fed zu schnell zu stark sinkt, werden wir die Diskussion haben. So, und dann ist es, sagen wir mal, ein sehr psychologisches Moment. Das ist jetzt, sagen wir mal, das können Sie nicht mit der Bewertung greifen, sondern das kippt ihn dann. Das ist dann so, dann geht's mit den Märkten noch und irgendwann verlieren Sie das Vertrauen. Wenn das kippt, da haben Sie ein echtes Thema. Und deswegen ist die Frage nach vorne für den Dollar, sagen wir mal, das wird auch wieder eine Entscheidung auf das Messer schneide werden. Im Moment, wie gesagt, der Konsens geht von einem etwas schwächeren Dollar aus. Persönlich, was wir schon sehen, vieles davon, sinkende Zinsen, Unsicherheiten oder schwere Vorhersehbarkeit der US-Politik, Zölle und so weiter, vieles davon liegt auf dem Tisch. Und ich glaube, was, sagen wir mal, den Dollar auch so ein Stück weit stabilisiert. Europa hat man diskutiert, sagen wir mal, es ist ja dann immer ein relatives Thema, Euro-Dollar, ist dann der Euro strukturell so viel besser, so viel stärker, sagen wir mal, perspektivisch? Offensichtlich nicht, weil vieles davon liegt auf dem Tisch. Aber ich sag mal, nach vorne hin, diese sinkende Zinsen, das ist das, was heute die Märkte, wir haben eine Dezember-Zinssenkung drin, wir haben weitere Zinssenkungen für 2026 im Konsens, plus die Aussicht auf einen neuen Fed-Governor, der eher Herrn Trumps Ideen teilen dürfte. Das ist das, was die Märkte heute schon einpreisen. Insofern glaube ich, ehrlich gesagt, Dollar-Euro haben wir tatsächlich auch viel bereits eingepreist. Aber strukturell, wenn Sie 3, 4, 5 Jahre nach vorne gehen, dieses Defizit wird ein Thema. Wir glauben nicht, dass es jetzt erstmal ein Riesenproblem für 26 wird, weil vieles davon bekannt ist oder relativ aus unserer Sicht auf dem Tisch liegt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass der Dollar jetzt in 26 massiv schwächer geht. Mhm.
Herr Steinmeiß, Sie haben das schon angesprochen bei Ihrer Beschreibung des Jahres 2025, dass das Währungspaar Euro-Dollar, auf das wir natürlich alle gucken, für Sie überraschenderweise einen temporär oder vielleicht auch dauerhaft starken Euro zeigt, und die europäische Politik oder einige europäische Politiker haben daraus auch schon gleich einen Spin gebastelt, der den Euro als neue globale Reservewährung prophezeit. Das tragen Sie nicht mit. Aber welche Beobachtung haben Sie für die volkswirtschaftliche Gemengelage in den USA, zumal Sie ja schon mit Ihrem Vermögen sich ein gutes Stück aus den USA selber raus evakuiert haben, aus Gründen, die wir noch besprechen, die dann auch mit Aktienthemen und Bewertungsthemen zu tun haben. Aber Sie sind ja auch relativ gut in Kanada investiert und dort eventuell auch von der volkswirtschaftlichen Lage des Nachbarlandes betroffen.
Ja, wie bei so vielen Dingen gibt es eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive. Grundsätzlich bin ich völlig einer Meinung mit Herrn Siller, was die strukturellen Aussichten in relativ Europas zur USA betreffen. Die USA machen eine sehr interessensgeleitete, sehr wirtschaftsfreundliche Politik, haben ein dahingehend auch aufgrund ihrer Branchenstruktur ein wesentlich höheres Potenzialwachstum, als wir das in Europa haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine interessensgeleitete Politik, manchen zu interessensgeleitet. Und was machen wir? Nichts. So, das heißt, wir verschlechtern unsere Standardfaktoren nicht nur im Vergleich zu den Emerging Markets, sondern vor allen Dingen auch zu USA. Und das ist die strategische Perspektive, in der man sich eine strukturell schwache US-Währung im Vergleich zum Euro kaum vorstellen kann. Darüber hinaus gibt es natürlich die kurze Perspektive, die sehr, sehr stark auch von Positionierungen geleitet ist. Wir hatten die Überpositionierung, die jahrzehntelange Überpositionierung in den USA bereits angesprochen. Und jetzt bekommt der Wachstumstreiber in den USA erste Risse. Das sehen wir. Das sehen wir in den niedrigen und mittleren Einkommen, was den Konsum betrifft. Wir sehen das am Immobilienmarkt, der hochgradig rezessiv ist in den USA. Wir sehen, dass die Frühindikatoren eher auf der schwachen Seite sind. Kurzum, tendenziell oder das relative Momentum des US-Wachstums zeigt nach unten. das Momentum des, wenn man es überhaupt das Momentum bezeichnen will, des europäischen Wachstums, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, zeigt tendenziell Stabilisierungsanzeichen oder leicht nach oben aufgrund des, der Defizitausweitungen in vielen, vielen Ländern in Europa, das Herr Siller schon als zeitkaufend definiert wurde. Und insofern kann man sich eine temporäre Stabilisierung des Euros weiter vorstellen, keine Frage, aber das sind keine ökonomisch trendfähigen Entwicklungen aus unserer Sicht. Aber für uns ist es gar nicht so wichtig, ob der Dollar schwächer oder stärker wird. Die Frage ist, gegen was wird er schwächer oder stärker? Wir haben das natürlich immer als Investoren im Euroraum aus der europäischen Perspektive zu beurteilen. Aber was, und da ist die Beurteilung sehr, sehr schwer. Das maßen wir uns nicht an, dass wir das vom Timing her und von der Ausprägung her exakt treffen. Wo wir wesentlich mehr Konfidenz haben, ist eine Abwertung des US-Dollars im Vergleich zu asiatischen Währungen. Das hat viel damit zu tun, dass Kapitalströme sich verändern. Da gibt es viele Gründe dafür. Der wichtigste ist geopolitischer Natur. Und insofern können wir davon ausgehen, dass es strukturellen Abwärtsdruck aus den asiatischen Ländern für den US-Dollar gibt. Im Gegenzug strukturellen Aufwärtsdruck für asiatische Währungen. Strukturellen Aufwärtsdruck für Realzinsen in den USA und das Gegenteil in Asien. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es große Wachstumsdifferenziale gibt. Die gibt es auch, aber das hat vordergründig was damit zu tun, dass sich Kapitalströme verändern, politisch motiviert, bisschen ökonomisch motiviert. Und insofern haben wir wesentlich mehr Konfidenz in der Annahme, dass sich asiatische Währungen gegenüber dem US-Dollar aufwerten sollten in der nächsten Zeit und damit auch ganz bestimmt gegenüber dem Euro aufwerten sollen.
Harald, also was die Perspektiven der Kollegen angeht, gibt es da keinen Ausrutscher und keine Schieflage mit Blick auf dem Spannungsfeld Wachstum, Inflation, negative Inflationsüberraschung, Zinssenkung. Folgst du dem? Ist aus seiner Sicht volkswirtschaftlich die Grundlage für das, was du dann auf der Aktienseite selektierst und was du auswählst, sauber? Oder gibt es da besondere Risiken, die du berücksichtigst?
Naja, es gab ja mal einen politischen Führer in der Türkei, beziehungsweise den gibt es immer noch, der wollte halt Inflation mit fallenden Zinsen bekämpfen und hat da mit eine ganz schöne Bruchlandung erlebt. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, auch Kollege Trump ist davon nicht ganz weit entfernt von dieser Idee, Wirtschaftswachstum nochmal anzukurbeln, wohl wissend, dass die Inflation bei weitem nicht stabilisiert ist. Das ist ein Riesenproblem, weil es durchaus sein kann, dass der ein oder andere politische Führer hier Wirtschaftsgesetze außer Kraft setzen möchte. Und damit müssen wir umgehen. Höchst problematisch. Bei der existierenden Verschuldung und den Währungsmärkten. Vielleicht noch eine Ergänzung zu Dollar-Euro. Ich glaube, solange Europa nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu reden, werden wir keine Euro-Stärke kriegen. Das ist fast eine triviale Aussage. Ich hasse das Wort No-Brainer, aber das ist einfach notwendig, damit wir überhaupt eine glaubwürdige Euro-Stärke hinbekommen.
Aber
glaubwürdig heißt jetzt für mich Richtung 1,30, 1,40 bei der Verschuldung. Aber weil wir in Europa einfach keine wirtschaftliche Stabilität dokumentieren können für die Kapitalflows, ist die Fluchtwährung immer die Emerging Markets Währung und hier der Renminbi. Und wir sehen eigentlich fast wöchentlich, dass Ankündigungen kommen, dass Gütertransfers in Zukunft mit dem Renminbi fakturiert werden. Das ist etwas, das wird sich verstetigen über die nächsten Jahrzehnte. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Amerika-Thema. Also ich halte viel davon, unterschätzt nie die Amerikaner. Die haben uns das immer bewiesen, auch in den letzten Jahren, weil sie wesentlich schneller agieren als viele andere Regionen, wenn Schieflagen da sind, auch in der Regel auf Kosten aller anderen. Da sind die Amerikaner ziemlich rigoros. Ein Punkt macht mir allerdings Sorgen. Das ist die hohe Konzentration, die wir im amerikanischen Markt haben. Nichts Neues, kennen wir alle. Wichtig ist für den amerikanischen Markt und für alle globalen Anleger, dass wir die Transition hinkriegen. Und hier habe ich Sorge. Die Transition, dass Unternehmen, die jetzt vielleicht riesig groß sind, in Zukunft kleiner sein werden, weil sie technologisch abgehängt werden. Wir können da jetzt alle drüber philosophieren, ob Nvidia der beste Chip-Produzent für die nächsten 20 Jahre ist, wissen tut es keiner. Die Sorge mit Google, ein TPU anzubieten gegen den GPU von Nvidia, kann die gesamte Wahrnehmung der Industrie ändern. Wer wird der Technologietreiber? Das wäre kein Problem, wenn das Unternehmen nur 10 Milliarden groß wäre, aber bei 4.000 Milliarden mache ich mir Sorgen hinsichtlich der Transition, weil wir leider in der Geschichte der Technologieaktien in den letzten 30 Jahren erlebt haben, dass Aktien, die senkrecht hochgehen, nicht schrittweise runtergehen, sondern die fallen halt wie ein Stein. Diese Transition wird unsere größte Herausforderung sein im amerikanischen Markt, in der Allokation in andere Sektoren. Wo ich allerdings Vertrauen habe bei den Amerikanern ist, sie bleiben normalerweise in ihrem Heimatmarkt. Ja, die Amerikaner bestimmen die Kapitalflows weltweit noch und werden natürlich bei jeder Schieflage erstmal in ihren eigenen Sektoren allokieren, was wir auch in den letzten Wochen gesehen haben. Healthcare ist gelaufen, ein bisschen Öl ist angesprungen, ein paar Staples. Das macht mir zumindest Hoffnung, dass wir eine schrittweise Transition hinbekommen, die dazu führt, dass diese Verwerfung, die potenziell möglich ist bei dieser Konzentration, in der Art und Weise nicht stattfindet. Aber das ist sehr, sehr viel Hoffnung. Wir müssen, glaube ich, alle ein paar Kerzen in der Kirche anzünden.
Aber damit hast du uns schon direkt zum Kern der Diskussion überall gebracht, die, glaube ich, auch 2026 bestimmen wird, nämlich wie geht der Kapitalmarkt mit Unebenheiten auf der Bewertungsebene dieser Technologie- und KI-Unternehmen um? Und Herr Siller, ich erinnere mich an das letzte Reporting-Gespräch, das ich mit PICT geführt habe. Das war Ihr Kollege Wachtendonk hier in München. Nein. Ganz eindringlich und ganz ausführlich beschrieben, mit welchen Perspektiven Sie auf diese Branche schauen und wie das Ökosystem in den USA dort sich verbreitert und wie Sie das in Ihrem Portfolio abbilden. Und ich würde Sie einladen, dass Sie uns vielleicht einfach mal da in Ihre Beobachtungswelt mitnehmen. Und dann können wir diskutieren, wie wahrscheinlich es ist, dass dort einer dieser Bälle, die Harald Sporleder bildhaft beschrieben hat, runterfällt, wenn sich der Charakter dieser Unternehmen durch die hohen Investitionen, durch tatsächlich die Abhängigkeit von einzelnen Technologien, durch Abschreibungseffekte, durch Disruptionsmöglichkeiten verschiebt.
Ja, ich versuche es mal so in zwei, drei Kreise zusammenzufassen. Was wir derzeit sehen, wir lesen und hören immer mehr von, ich sag mal, diesen in sich Geschäften. Alle machen Geschäfte miteinander. Das haben wir zwei, drei Mal gesehen. Das ging dann nicht immer oder meistens geht schief. Weil wenn dann einer zuckt oder einer liegt in dem Umfang liefert, dann haben wir hier eine Menge Volumen investiert, die dann plötzlich in sich kollabieren. Was wir derzeit sehen, das ist aber mal, was wir positiv beschreiben. Viele dieser Riesen, also dieser Tech-Giganten, wir haben jetzt Google erwähnt oder Amazon oder lass uns mal bei denen oder bei einer Microsoft beispielsweise, die, ich sag mal, Free Cash oder Operating Cashflows, also Cashflows generieren in der Preisklasse zwischen 100, Amazon bis zu 170 Milliarden Dollar. Daraus werden diese CapEx finanziert. Im Moment finanzieren die alle letztendlich diese unfassbaren Investitionen. Teilweise dreistellige Milliardenbeträge werden aus Cashflows generiert. Das ist, wenn man es positiv sehen möchte, erstmal insofern einfacher, weil ich letztendlich Cashflows, die ich jährlich generiere, investiere und nicht noch, ich sag mal, riesige Kreditverbindlichkeiten eingehe. Was wir allerdings zunehmend sehen, Oracle war ein Beispiel, jetzt beginnen quasi auf Kredit finanziert dort noch zu investieren. Was wir aber insgesamt sehen, der Großteil der Investitionen wird aus Cashflows generiert. So sind die alle profitabel, werden wir sehen. Aber sagen wir mal, das macht es einfacher. Viele dieser Unternehmen sind gar nicht so wahnsinnig teuer. Einzelne sind unfassbar teuer. Andere haben teilweise 15, 20 Jahre Tiefstände in der Bewertung. Muss man sehr stark differenzieren, was wir hier sehen. Wenn ich es aber noch mal eins nehme, und das ist das Riesenproblem für uns auch in der Analyse, wenn Sie sagen, diese 6, 7 Werte, die sehr heterogen sind, also ja, was Bewertungen und Geschäftsmodelle betrifft, aber lassen wir sie mal zusammen, diese Mag 7, dann haben die letzten 5, 6 Jahre eine Spanne gehabt, ungefähr von plus minus 50% während eines Jahres im Kurs. Und wenn ich dann noch davon ausgehe, dass diese plus minus 50% ein Drittel des S&P 500 ausmachen, dann ist natürlich, sagen wir mal, eine Prognose zu treffen, wie sich der 26 zumindest im Lauf des Jahres verhält, unfassbar schwierig. Und die Anfälligkeit, und das haben wir, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir hier, sagen wir mal, rückläufig gehen, wenn der Erste kommt und sagt, ich investiere jetzt doch weniger in Rechenzentren, dann haben wir das Thema Energie, das da dran hängt, diese ganzen Ausrüstungen, die ganzen Halbleiter, die da dran hängen. Dann kommt der Erste und sagt, wir investieren, ja, aber vielleicht eher nicht bis 26, 27, sondern bis 29, 30. Der Nächste verschiebt. Dann haben wir hier Korrekturen, Rückzug, sage ich mal, 20-30%. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Drittel des Gesamtmarktes. Und im Moment für die USA so mit einer der wenigen richtigen Ergebnistreiber. Und das wird sich dann, ich sag mal, dann haben wir eine ausgemachte Korrektur in den USA, dann haben wir sie aber auch, sagen wir mal, in Europa und in wahrscheinlich auch in den Schwellenländern, durch das, dass man dann einfach beginnen wird, ich sag mal, erstmal so risk-off zu gehen. Und das ist so das Riesenproblem für uns in der Prognose. Aber Tech generell, wenn ich jetzt nochmal so eine Klammer nehmen würde, im Moment wird überwiegend aus Cashflows generiert. Das macht es halbwegs robust, weil ich nicht noch, sagen wir mal, enorm auf Kredit investieren muss. Aber wie gesagt, die Anfälligkeit, das ist uns sehr wohl bewusst. Wie gesagt, das ist ein Drittel des Marktes, riesige Spannen. Selbst in der Vergangenheit, wo man sagte, 24 haben wir gesagt, war eigentlich ein gutes Jahr. Spanne, der Tech-Wert plus minus 50% in Summe. Vergisst man nur gern.
Aber dann ergänze ich da noch eine Beobachtung von meiner Seite. Ich versuche ja, Ihre Portfolios im Controlling zu verstehen. Und ich habe mal den Technologiebereich als eigene Region abgespalten von allen anderen Aktien, habe Nordamerika, Europa, Asien, Pazifik ohne Ex-Tech sozusagen belassen. Und dann sehen Sie, dass der Tech-Bereich, auch wenn Sie die Technologieunternehmen aus Asien und Europa dazunehmen, durchschnittlich dann immer irgendwo rauslaufen auf ein Umsatz- und Gewinnwachstum, das um die 15% pro Jahr in den nächsten 15 Jahren liegt. Auf Deutsch, die verdoppeln sich, also die größten Unternehmen der Welt verdoppeln sich in den nächsten 5 Jahren nochmal, Gewinn und Umsatz, und haben KGV von durchschnittlich um die 30, ja. 32, manchmal 28.
Ich wollte jetzt nicht zu sehr auf Einzelwerte eingehen, das war ja in dem Format, aber nehmen Sie eine große US-Suchmaschine beispielsweise, die sich jetzt anschickt, den TPU haben wir erwähnt von Google, die jetzt beginnt im Halbleiterbereich dieses Thema Cloud einzutreten. Im Moment finanziert dieses Unternehmen den Großteil seiner Gesamtergebnisse, werden finanziert aus Werbung, im weitesten Sinne auf Websites, die hier geschalten werden. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben heute, und das ist so ein bisschen der Investment Case, und deswegen ist es schwierig, diese Sektoren, ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, den Sektor zu ignorieren. Wenn ich heute davon ausgehe, es gibt eine Handvoll Unternehmen aus unserer Sicht, die in diesem Cloud-Datencenter diese riesigen Investitionen stemmen können und eine glaubhafte KI-Lösung, eine profitable KI-Lösung nach vorne hinzustellen, dann haben Sie eine Handvoll Anbieter. Und wenn ich einen Anbieter habe, der heute, ich sag mal, überwiegend fast 80-90% seiner Erlöse aus der Werbung finanziert und ich morgen der glaubhafte oder einer der glaubhaften Spieler in dieser Cloud-Lösung, Datenbanken, KI-Universum bin und davon ausgehe, dass diese KI-Datenbanklösung wahrscheinlich, was wir heute schätzen, ungefähr 20 Mal so groß ist wie der globale Werbemarkt, eine Prognose zu treffen, ich wachse tatsächlich, wie Sie gesagt haben, die nächsten Jahre weiter 10%+ Umsatzergebnis, 15%±, durchaus nachvollziehbar und deswegen aus unserer Sicht, und das macht es dann so schwierig, und Nvidia ist ein gutes Beispiel, der Harald hat es erwähnt, aufgrund der schieren Marktkapitalisierung, es ist für viele Vermögensverwalter sehr schwierig, diese Themen auch zu ignorieren und das unterschreibt man mit. Ich glaube, viele dieser Themen haben tatsächlich Raum, in den nächsten Jahren weiter in dem beschriebenen Umfang 10-15% zu wachsen, dann haben die natürlich eine Prämie verdient. Aber es gibt durchaus ein sehr gutes, aus unserer Sicht eine sehr visible Möglichkeit, dass diese Unternehmen in dem Umfang weiter wachsen werden. Nicht alle, es ist eine Menge drumherum, die es dann irgendwann nicht mehr geben wird, aber viele dieser Bereiche werden zweistellig weiter wachsen, aus unserer Sicht.
Also hier haben wir die konstruktive Sicht. und eine Sicht, die das Wachstum würdigt und auch die Bewertung damit in Kauf nimmt. Ich würde jetzt den Ball mal zu dir rüberspielen. Auf das Thema fundamental Value, vielleicht eine etwas andere Sicht.
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man nicht ignorieren, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, Free Cash Flows zu generieren über die Gewinne, dann ist das erstmal eine attraktive Aktie. Ich glaube, wir wissen alle, mehr als anderthalb Jahre im Technologiebereich kann niemand nach vorne gucken. Deshalb bin ich immer sehr, sehr skeptisch, solche Wachstumszahlen von den Analysten dann auch zu akzeptieren, gerade weil der technologische Wandel so unheimlich schnell geht und viele Unternehmen, die einmal groß sind, dann wieder ganz, ganz klein werden. Es hat aber auch viele Nebenwirkungen und deshalb bleibt in meinen Augen auch der amerikanische Aktienmarkt so attraktiv. Wenn wir so eine große geopolitische Veränderung haben, sprich Generierung von Jobs im amerikanischen Raum, dann gibt es auch viele andere Industrien außerhalb der Tech-Werte, die durchaus attraktiv sind. Irgendeiner muss die ganzen die KI-Datencenter bauen. Dann werden Arbeitskräfte allokiert etc. pp. Und ob es die Würstchenbude am Ende des Tages ist, die vor dem KI-Center steht, die dann Geld verdient und wieder Würstchen verkaufen muss. Also mir geht es darum, was sind denn die anderen Industrien außerhalb der bekannten Industrien, die jetzt gehypt werden. Und da sind wir durchaus in der Lage, das eine oder andere zu erkennen, wo wir Value in Kombination mit attraktiven Bilanzen und Free Cash Flows sehen. Und das ist nicht unbedingt im Tech-Bereich.
Das heißt, wohin evakuieren wir dann das, was wir, wenn wir jetzt auf Indexbasis denken, in den USA bleiben? In welche Branchen gehen wir dann?
Viele von uns waren ja schon mal in Amerika unterwegs und wir als Deutsche kritisieren ja unsere Infrastruktur. Naja, so ganz so doll ist die amerikanische auch nicht. Ich würde den Industrie-Bereich mir durchaus mal angucken, als auch den Healthcare-Bereich. Wir müssen immer mal ein Auge drauf werfen, wie gut der Healthcare-Bereich performt hat auch dieses Jahr. Nicht jede Aktie, trotz des massiven regulatorischen Gegenwindes. Das Gleiche gilt aber auch für die Ölindustrie oder hier insbesondere für einige Zulieferbranchen für die Ölindustrie. Da ist das politische Backing vorhanden und da sehen wir auch Alpha-Möglichkeiten, die uns durchaus als attraktiv erscheinen.
Und lieber Herr Steinbeiß, Sie haben die Fragestellung ein bisschen anders beantwortet. Der Technologiebereich ist bei Ihnen, ich sage das im Vergleich zu den Portfolios, die ich sehe und vergleichen kann, relativ niedrig, sehr niedrig, würde ich sogar sagen, im Vergleich. Das heißt, diese hohen Bewertungen tragen Sie nicht mit. Sie diversifizieren sich in andere Branchen und andere Regionen.
Ja, ich kann Herrn Spohrleder nur zustimmen. Letztendlich ist links und rechts der Technologiebranche durchaus Attraktives zu finden, unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten. Und insofern ist es keine Frage, dass es in den USA außerhalb der Technologie durchaus hochinteressante Möglichkeiten gibt, Kapital zu allokieren. Das wird auch absehbar so bleiben aus unserer Sicht. Der Technologiebereich ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Das dreht sich alles um diesen Technologiebereich in der Diskussion, in den Medien, mit den Mandanten, in den Portfolien. Es ist kein Wunder bei dieser Konzentration, wie wir sie heute in den Indizes vorfinden. Es ist natürlich ein Narrativ, das beschäftigt, das emotional beschäftigt. Vielleicht ist es so, dass die Bewertungen, wie Sie sagen, gar nicht das Problem sind. Und wenn ich mir die Wachstumserwartungen ansehe und die Bewertungen dagegen stellt, dann muss ich sagen, es lässt sich einiges begründen. Die Frage ist, ob die Blase, ich mag den Ausdruck nicht, aber ob die Übertreibung oder
Sie
die
haben überhöhte Erwartungshaltung, gesagt, Herr Steinmeiß.
Ja, ob die überhöhte Erwartungshaltung nicht in den Wachstumserwartungen ist, in dieser disruptiven Welt, vor allem in dieser Welt, die sich massiv verändert. Und wenn wir zurückblicken in die längere oder jüngere Wirtschaftsgeschichte, Phasen, in denen extrem investiert wurde, also Investitionsboomphasen waren historisch immer schwierige Phasen im Nachgang für Investoren. Denn Zeitfenster, die geprägt waren auf Unternehmensebene von FOMO, also die Angst, irgendwas zu verpassen, waren auch immer wieder im Nachhinein Zeitfenster, die zu viel Allokationen geführt haben, zu Überkapazitäten geführt haben. Ob das jetzt auf die lange Sicht die Einführung der Eisenbahnstrecken in den USA war oder in der jüngeren Geschichte die Einführung des Internets mit dem Ausbau der Glasfasersysteme. Das sind immer schwierige Phasen für Anleger, die sich von überzogenen Wachstumserwartungen leiten lassen und dementsprechend Bewertungen bereit sind zu bezahlen, die sich nachhaltig nicht rechtfertigen lassen. Und insofern sehen wir das so, dass sich diese Geschäftsmodelle massiv verändern. Das waren die sogenannten Asset-Light-Modelle. Das Meta ist vorhin gefallen, also die Facebook-Mutter. Die war viele Jahre lang hochgradig Netto-Cash-positiv, also 20 bis 30 Milliarden. Jetzt ist eine Verschuldung, eine Netto-Verschuldung von etwa 7 Milliarden zu beobachten. Es ist richtig, dass weite Teile der Investitionstätigkeit in den vergangenen Quartalen und Jahren über die Free Cashflows finanziert wurde. Das ist überhaupt keine Frage. Die 400 Milliarden, die alleine die sogenannten Hyperscaler dieses Jahr investiert haben, sind maßgeblich durch Free Cashflows gedeckt. Aber jetzt beginnt eben die zweite Phase der Netto-Kreditaufnahme. Seit September, wir sehen das ja fast auf täglicher Basis, hat die Emissionstätigkeit dieser Unternehmen massiv zugenommen. Das sind etwa 100 Milliarden seit September. Tendenz steigend. Also mit anderen Worten, das ist ein sehr, sehr kapitalintensives Geschäft, ein sehr, sehr mit Restriktionen behaftetes Geschäft. Und damit meine ich nicht nur die Technologieausrüstung, sprich in erster Linie die Halbleiter, sondern vor allen Dingen die Energiefrage. Und insofern hinkt der Vergleich, den ich oft höre, mit den 1990er Jahren Internet. Das waren damals Geschäftsmodelle, die, ja, wie soll man sagen, die Fixkosten getrieben waren. Diese Unternehmen hatten nahezu keine variablen Kosten. Insofern war das große Ziel, Traffic auf die Plattformen zu bringen. Mit anderen Worten, die Marge generierte sich überwiegend aus Umsatz minus Fixkosten. Und demzufolge waren das, wenn Sie so wollen, Optionen mit unendlicher Laufzeit, von denen viele nicht überlebt haben, das wissen wir. Aber letztendlich wurden diese Unternehmen wie Optionen bewertet. Heute treffen diese Unternehmen, die sogenannten Hyperscaler, auf große Widerstände, wie gesagt, im Energiebereich vor allen Dingen, die variablen Kosten in absehbarer Zeit und wahrscheinlich auch nach oben treiben werden. Und insofern wage ich das Wachstumspotenzial, das hier unterstellen wird, auf die kommenden Jahre etwas anzuzweifeln. Wir sind uns bewusst, dass das eine großartige Technologie ist, die uns maßgeblich beeinflussen wird, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Aber diese Technologie wird aller Voraussicht nach nicht linear adaptiert, sondern es wird in Zyklen, in Wellen vollzogen werden. Es wird Überinvestitionen geben, die sich bereinigen. Und diese Bereinigungen sind für Anleger oftmals schmerzhaft. Und insofern gehen wir hier den Weg, den Herr Sporleder beschrieben hat, dass wir uns links und rechts umsehen. Wir lassen diesen Bereich nicht außen vor komplett, das wäre töricht. Wir maßen uns auch nicht an, blasenartige Szenarien zu prognostizieren. Das ist immer so, wenn man das prognostiziert und der Ernstfall tritt in einem Monat ein, dann ist man der König. Ja. Tritt der Ernstfall erst in einem Jahr ein, ist man der Idiot. Ja. Und insofern sind auch wenig in der Lage, dieses Timing zu vollziehen. Wenn man die einzelnen Mosaiksteinchen zusammensetzt, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass die Euphorie an den Kapitalmärkten, was künstliche Intelligenz betrifft, noch nicht am Ende ist. Das kann noch einige Zeit intensiv weitertragen und dem wollen wir uns nicht entgegenstellen, aber wir lassen uns nicht in eine Positionierung treiben in diesem Segment, die uns von den Benchmarks vorgegeben wird. Und insofern sind wir da auf der diversifizierteren Art und Weise unterwegs.
Und ja, genau, man hört so ein bisschen raus. Herr Seller, Sie sind in der Runde natürlich der dieses KI-Thema am konstruktivsten im Portfolio abbildet. Sie sagten auch gerade, man muss vorsichtig beweglich sein und das auch nicht starr und stoisch abbilden. Sie wollten gerade was entgegnen und dann frage ich Sie nochmal zu den Abschreibungs- und Disruptionsrisiken.
Ja, entgegnen wollte ich gar nicht. Ich unterschreibe das 100% mit. Ich glaube, erstaunlich ist, was Sie sagten, das ist 100% korrekt. Also was ein Riesenproblem ist, gerade auf der Investitionsseite, was wir derzeit sehen, das ist ja, ich sag mal, so ein unglaublicher, ich sag mal, Investitionshype, der da stattfindet. Und immer dann, wenn sie anfangen, den fortzuschreiben, das endet häufig im Desaster, weil was wir schon sehen, da wird jetzt in sehr kurzer Zeit werden da riesige Projekte rausgehalten. Sie können Investitionen in diesem Bereich nicht so fortführen, möglicherweise das, was sie 26 haben. Aber dass es, ich sag mal, weniger wird, das ist schon absehbar. Und alle diejenigen, die da drauf setzen, dass das einfach die nächsten Jahre so weitergeht, keine Frage. Das wird ein Riesenproblem werden. Was wir sehen dagegen ist allerdings schon diese Anwendung. Jetzt mag das Zufall sein oder nicht, zum Thema Effizienz. Und das ist so ein bisschen, deswegen muss man es, glaube ich, etwas differenzieren. Diejenigen, die letztendlich mit den Investitionen dann auch, ich sag mal, sinnvoll arbeiten können. Wir haben seit 2022, jetzt nehmen wir nochmal die großen Techs, auch wenn das sehr heterogen ist, nennen Sie diese Mac 7, auch wenn ich den Begriff nicht sonderlich mag, weil es so sehr heterogen ist. Aber was wir sehen, seit 2022 haben sich die Gewinne vieler dieser Unternehmen oder in Summe haben sich die Gewinne fast verdoppelt seit 2022. Personaleinstellung null. Das heißt, was wir sehen, wir kommen aus so einer Welt, die letzten 10, 15 Jahre, Umsatzerträge wachsen, Personal wird eingestellt. Seit 2022 stellen wir einfach fest, ich sage mal letztendlich, sie machen es profitabler, sie machen es effizienter durch den Einsatz dieser Technologien. Und das ist das, was wir nach vorne hin sehen. Also es wird eine Reihe von Unternehmen geben, die einen echten Mehrwert damit generieren können, ob das mit den Datensendern ist oder in der Umsetzung. Das wird nicht allen gelingen, aber diese ganzen Investitionen, die da drumherum dranhängen, das lässt sich so nicht fortschreiben. Und Herr Steinbeis, Sie haben es auch gesagt, einer der kritischen Faktoren derzeit ist Energie, und zwar Energie nicht, wie wir das historisch kennen, in Form von Öl, sondern Energie in Form von Strom und Stromnetzen. Riesenfaktor derzeit, der, sagen wir mal, das Wachstum in den USA sehr stark limitiert, weil wir haben die Diskussion ein paar Mal gesehen, steigende Strompreise, wenn die in Summe steigen, das ist politisch nicht sonderlich gewünscht. Aber diese Stromnetze sind auch nicht für Wachstum in der Preisklasse ausgelegt, weder in Europa noch in den USA. Also deswegen starke Differenzierung und dieses, ich bin bei Ihnen, das Thema Investition, das, was wir heute sehen, das ist, sagen wir mal, eine riesen Bugwelle, so ein riesiges Frontloading, würden es die Amerikaner nennen, das, was jetzt da vorgezogen wird, das können sie so nicht extrapolieren.
Aber der Aggregatzustand dieser Unternehmen, die ursprünglich als Plattformökonomie relativ wenig Kapital gebunden haben im Vergleich zu ihren Free Cash Flows, ändert sich durch die Investitionen oder bleibt auch, ich sag mal, mit Blick auf die Prognosen der Cashflows, die dann aus den Investitionen folgen, eigentlich gleich? Denn das Narrativ ist ja das Narrativ der Skeptiker, dass sich tatsächlich die Real-Asset-Bindung dieser Technologieunternehmen sehr, sehr stark verändert und auch die Anfälligkeit, die Frage, wie lange sind diese Chips eigentlich up to date, wie lange sind sie effizient, wann muss ich sie aussetzen, austauschen, wann muss ich, wie schreibe ich so ein Datencenter ab, das verändert ja doch die Spielregeln relativ stark.
Ja, also die Datencenter wird ein Riesenthema. Jetzt Abschreibung, wenn sie viele dieser Plattformtechnologie nehmen, durch das, dass man historisch sehen, so unfassbar hohe Investitionen getätigt hat. Ich sag mal, haben die traditionell extrem hohe Abschreibungen in ihren Ergebnissen. Deswegen hat man, nehmen Sie einzelne Werte, sagen wir mal, Nettoergebnisse, diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse sahen bei vielen nicht dolle aus, weil einfach diese Abschreibungskomponenten in dem, ich sage mal, Unternehmen, die unglaublich hohe Investitionen in allen Unternehmen, in allen Branchen, die sehr hohe Investitionen laufen, tätigen, sehr stark wachsen, haben sie riesige Abschreibungsdiskussionen in allen Unternehmen. Das Thema werden wir für die Datensender auch haben, aber Asset Light in dem Sinn wird es da nicht mehr, weil diese Datensender inklusive Abschlüsse für Energieversorgung, was da alles diskutiert wird, das bindet unglaubliche Kapitalbeträge, aber Abschreibungsbedarf haben wir bisher auch, sagen wir mal, in diesen schnell wachsenden Unternehmen bisher schon enorm generiert, ob das dann selbstfahrende Autos sind und mal Metaverse-Technologien, die dann abgeschrieben wurden und so weiter. Also da sehe ich jetzt weniger Veränderungen, aber es wird nicht mehr Asset Light. Das ist mit Sicherheit.
Mhm. Wir sind jetzt so, also für das, was wir uns für die erste Folge vorgenommen haben, zeitlich schon wieder fast Wetten, dass ähnlich über die Zeit. Ich möchte Sie einladen, vielleicht nochmal in einer vorletzten Runde in den Ring zu werfen, was Sie außer Technologie in den USA momentan besonders interessiert. Harald Sporleder ist mit ein paar Branchen in Vorleistung gegangen. Harald, gibt's darüber hinaus Punkte? Gibt es für dich auch den Grund, dann neben dem, was in Technologie investiert ist, auch bewusst günstigere Bewertungen mit dazu zu nehmen? Und was ist in den USA dann überhaupt günstig? Denn wenn man sich mal gleiche Wachstumsraten, gleiche Free Cashflows zwischen Europa und den USA anschaut, dann haben wir da natürlich gigantische Bewertungsunterschiede. Wir haben auch schon besprochen, warum die teilweise gerechtfertigt sind. Aber was ist dann sozusagen aus deiner Sicht ein guter und günstig bewerteter Sektor in den USA?
Ich könnte die Sektoren nochmal wiederholen, aber vielleicht ergänze ich das um eine weitere, einen weiteren Parameter. Wir werden Zwangszinssenkungen sehen. Das wird die Regierung durchsetzen. Ob die im 10-jährigen Treasury sich wiederbilden oder widerspiegeln, sei mal dahingestellt. Wir haben zuletzt gesehen, wir hängen da bei den 4% fest. Da ist der Bondmarkt schon sehr, sehr effizient. Aber alle Sektoren, die an einer Infrastrukturinvestition hängen, an niedrigen Zinsen, werden typischerweise davon profitieren, ob das nun die Bauindustrie ist oder auch der Konsument. Mhm. Vielleicht noch zwei Anmerkungen, die ich in dem Kontext erwähnen möchte. Ich glaube, die großen Tech-Werte wissen ganz genau, wie gefährlich das Spiel ist, was sie spielen. Und sie haben alle ihre Erfahrungen gemacht während der Jahrtausendwende. Aufgrund dessen werden überall die ganzen Investitionen über die SPVs gebündelt, um die Bilanz zu schützen. Sehr clever. Und wir Menschen vergessen sehr schnell negative Ereignisse. Das hat man früher übrigens auch gemacht mit SPVs. Wenn das Ding belly up geht, tut das richtig weh, aber nicht notwendigerweise der unterliegenden Bilanz einer Google oder einer Amazon. Aber, und das möchte ich betonen, mir gefällt grundsätzlich in einer Welt, wo wir zugeschüttet wurden mit Geld, die Asset Allocation in sogenannten illiquiden Strategien nicht so sehr. Ja, wenn ich sowieso einen Zins derzeit am Anleihemarkt von 4% kriege, ich aber im illiquiden Bereich Private Equity unterwegs bin mit hohen Execution-Risiken und diesen Verwerfungen mit diesen SPVs, die wir alle nicht prognostizieren können. Google kann es auch nicht. Die sagen nur, ich steck's da rein und wenn es belly up geht, dann nehme ich es aus der Bilanz raus, ist nicht mein Problem mehr. Dann ist das Problem des Kapitalmarkts. Hier habe ich Angst. Hier habe ich Angst, dass wir Liquiditätsprobleme haben und nicht umsonst sind alle Zentralbanken, insbesondere EZB und auch die Fed, darauf fokussiert, diese Liquiditätsprobleme in den Märkten zu identifizieren. Darauf müssen wir aufpassen. Und um das ein wenig zu puffern, suchen wir eher langweilige Sektoren derzeit. Mhm.
Aber ganz wichtiger Punkt. Also wenn man sich auch fragt, woher kann in den USA ungemacht drohen, dann ist dieser Private Credit Markt sicherlich eine Quelle. Das haben wir des Jahres auch schon ein paar Mal ganz gut beobachten können an den Spreads und an verschiedenen anderen Indikatoren. Danke für diesen Einwurf. Herr Steinweiß, ich möchte Ihnen noch kurz eine Brücke bauen nach Kanada. Ihnen, das darf ich jetzt mal so klar sagen, bislang year to date im Aktienportfolio 20% generiert, waren ja auch Rohstoffwerte aus Kanada, die man lange auch mit Blick auf steigenden Goldpreis gar nicht auf dem Radar hatte. Und dann hat der Markt irgendwann sie entdeckt und dann hatten sie starken Rückenwind. Wobei sie diesen Effekt jetzt nicht so stehen lassen werden. Aber die Überlegung war ja richtig, die sie da angestellt haben.
Ja, das hat eine geopolitische Komponente, aber vor allen Dingen eine Bewertungskomponente. Der Sektor ist vorhin schon zum Gespräch geworden. Der Energiesektor in Nordamerika zeichnet sich durch eine attraktive Bewertung aus, ist in den Portfolien, weil auch in den Indizes kaum gewichtet und spielt aber also weniger auf der fossilen, aber auch in vielen anderen Bereichen auf der KI-Seite eine entscheidende Rolle. Und insofern rekrutiert sich unser kanadischer Anteil in den Portfolien sehr, sehr stark aus dem Rohstoffsektor. Das sind Energiethemen, das sind aber auch Investitionen im Edelmetall- und im Industriemetallbereich. Dahingehend muss man das schon aus der Bewertungsebene verargumentieren. Und ja, das ist ein Weg, den wir gegangen sind, aus den USA raus, nicht nur nach Asien, sondern auch nach Kanada. Wir achten auch zum heutigen Zeitpunkt noch den Rohstoffsektor, insbesondere bei den fossilen Brennstoffen, als sehr, sehr attraktiv bewertet. Das mag, wie es so schön heißt, Dead Money sein in einer weiteren euphorischen KI-Welle, hat aber sehr, sehr starke defensive Eigenschaften aufgrund der Bilanzqualität, aufgrund der Free Cashflows. Und insofern, ja, ist das ein Bereich, den wir strukturell tendenziell eher ausbauen werden als abbauen, aus heutiger Perspektive.
So, und damit haben wir im Prinzip den Kern der USA, die Technologie und mögliche Diversifikationsideen beleuchtet. Bevor wir den Deckel auf die erste Folge und damit den Schwerpunkt USA machen, würde ich nochmal um eine Schlussrunde bitten. Werden, Herr Siller, im nächsten Jahr, wenn die Aktienmärkte steigen, die USA oder Europa besser performen? Oder wenn wir eine signifikante Korrektur sehen, wer wird da den größeren Drawdown sehen? Sie dürfen die Frage auch kurz und boudoir-desk beantworten.
Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, USA nochmal zurück, also ergänzend zu den Techs, also was wir auch sehen, Harald Kohle hat es erwähnt, also Pharma beispielsweise, es gibt durchaus Branchen, Energiesektor, den wir nach wie vor sehr spannend erachten. Nochmal zurück, wie gesagt, der Markt ist nun mal, das ist so sehr stark dominiert durch die Techs. Wenn die Techs korrigieren, aufgrund dieser extremen Positionierung, also wenn es korrigiert, ist die Gefahr, die ich tatsächlich sehe, dass die USA durchaus zweistellig korrigieren dürften, größer. Ich sehe tatsächlich auch für nächstes Jahr eine sehr große Chance für die aufstrebenden Länder, Schwellenländer, wie auch immer wir die nennen wollen, sehe ich durchaus eine Chance, dass wir nächstes Jahr in diesen Bereichen möglicherweise stark aussehen in Emerging Markets. Ich sehe auch tatsächlich nach wie vor US mit der Unsicherheit, die wir jetzt gerade diskutiert haben, USA und dann ein okay Wachstum für Europa aufgrund dessen, dass ich sag mal über auch letztendlich über staatliche Investitionen, sagen wir mal, Wirtschaftswachstum generiert wird. Wenn ich jetzt Deutschland nehme, das erste Mal nach rund 3 Jahren, dass wir eine durchaus brauchbare Chance haben, dass wir die nächsten 1-2 Jahre kreditfinanziert das Wachstum sehen. Insofern bin ich eigentlich für 2026 trotz einer sehr hohen Bewertung eigentlich sehr zuversichtlich. Aber wie gesagt, ich sehe Schwellenländer USA und Europa in der Reihenfolge.
Aber ich übersetze Ihre Frage jetzt boulevardesk. Geht's rauf oder geht's nunner?
Die USA in beide Richtungen. Sind wir für 2026 konstruktiv, dass wir eigentlich ein gutes Aktienjahr sehen dürfen.
Okay, nein, aber welche Region wird outperformen?
Also ich sehe in der Reihenfolge Schwellenländer, glaube ich tatsächlich. Okay. USA und dann Europa.
Okay, gut. Sehr gut. Herr Steinbeiß.
Das ist langweilig, wir sehen sie ähnlich.
Okay.
Von der Korrekturanfälligkeit müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, von welchem Niveau. Wir können uns noch sehr, sehr positive Monate vorstellen. Die Welt reflationiert, stimuliert sowohl fiskalpolitisch als auch geldpolitisch, sowohl in Asien als auch in Europa wie in den USA. Insofern kann dieses Narrativ KI auch noch dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem positiven Umfeld bewegen, was sich aus unserer Sicht früher oder später auflösen wird. Korrekturbedarf, das größte Risiko sehen wir in Europa, in einer Region, die in vielen Jahren ökonomischer, wirtschaftlicher Prosperität global nicht mehr partizipieren kann, fast rezessiv agiert. Diese Region wird im Falle einer globalen Konjunkturabkühlung, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, wird an die Klippe kommen. Also es wird eine existenzielle Frage werden. Und da werden wir uns nicht darüber unterhalten, wie viel Gewinnrückgang einzelne Segmente, einzelne Branchen erleiden müssen, sondern da wird es an die Finanzierbarkeit von Staaten, an das System generell gehen im Worst Case. Und insofern stellt sich dann ähnlich wie 2011 die systemische Frage mit den Risiken im Finanzbereich, vor allem bei den Banken. Und da kann man nicht positiv sein in Relation zu USA oder den Schwellenländern.
Okay. Harald?
Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, Christian, aber ich glaube, wir wissen ja alle, im Juni gibt es dann die 250-Jahr-Feier für Donald Trump oder für die amerikanische Unabhängigkeit. Bis dahin wird er alles tun, um als bester Präsident der amerikanischen Geschichte einzuziehen. Ich traue ihm sogar zu, also wenn jemand einen Ballsaal ans Weiße Haus dranzimmern kann, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er gerne das fünfte Gesicht am Mount Rushmore reinzimmert. Und das wird den Markt bis dahin durchaus stabilisieren. Europa kann nur performen, wenn Ukraine-Frieden kommt und ein Wirtschaftswachstum quasi exogener Schock funktioniert. Und Emerging Markets werden strukturell weiter outperformen, weil dort Geld strukturell geparkt wird.
Dank Ihnen dreien für diese erste Runde. Sie haben alle drei mit Ihren letzten Antworten eine Brücke gebaut zu der Frage, wie denn die Notenbanken die Stabilität bringen müssen, wenn sie erforderlich wird, und damit steigen wir in der nächsten Folge ein. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank für Folge 150. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und wir sehen uns in Folge 151 wieder und sprechen dann über Europa, die Emerging Markets und alles, was zu sprechen ist für 2026. Danke Ihnen herzlich.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer, und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.